NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Dezember 1813. Der Geburtstag des katholischen Priesters Adolf Kolping.
Auf dem Glauben ruht das Leben.
Es ist eine Grundbotschaft gewesen, dass der Glaube das Fundament für alles ist.
Josef Holtkotte ist Bundespräses des Kolpingwerkes Deutschland. Er hat die pastorale Verantwortung für alle Kolpingsfamilien in der Bundesrepublik.
Da ruht das Leben, das heißt, darauf baut es auf. Glauben heißt nicht, mich von der Welt abzusetzen und eine Oase zu schaffen, wo wir hier unseren Glauben schön leben und ringsherum ist die böse Welt, sondern ich gehe gerade mit meinem Glauben in die Welt hinein.
Adolf Kolping ist ein Geistlicher, der da hilft, wo es nötig ist. Er mischt sich unter das Volk und stärkt die sozial Schwachen. Kolping ist ein Kirchenmann, der die Kirche nutzt, um etwas zu bewegen. Aus seiner Arbeit haben sich das weltweit agierende Kolpingwerk und die Kolpingsfamilien entwickelt. In ihnen wohnt noch immer der Geist Adolf Kolpings. Herbert Österreich, Mitglied der Kolpingsfamilie Winterberg.
Das ist ein Geist, ja, ein Geist Gottes, wenn man so will, ein kirchlicher, ein geistlicher Geist. Denn Adolf Kolping, das war das Fundament, auf dem Glauben ruht das Leben einfach. Und darauf hat er aufgebaut. Und das ist auch heute wichtig.
Adolf Kolping wird am 8. Dezember 1813, heute vor 200 Jahren, geboren.
Er wuchs auf in Kerpen bei Köln als Sohn eines Lohnschäfers, in ärmlichen Verhältnissen, aber wohl, wie er immer wieder selber gesagt hat, glücklichen Verhältnissen. Es muss ein sehr intaktes Familienleben gewesen sein, was ihn das ganze Leben hindurch sehr geprägt hat.
Das Erste, was der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.
Für Adolf Kolping ist neben dem Glauben die Gemeinschaft ein wichtiges Fundament. Sie gibt den Menschen Geborgenheit und eine Heimat. Wie verloren ein Mensch sich fühlen kann, erlebt Adolf Kolping während seiner Zeit als Schusterlehrling. Als Geselle muss auch er auf die Walz. Das ist im 19. Jahrhundert längst kein romantisches Wanderleben mehr. Es herrscht Gesellenüberschuss, die Lehrlinge werden ausgenutzt, die Meister nehmen sie nicht mehr in ihre Familien auf, die jungen Männer landen in der Gosse, suchen Trost im Alkohol und verwahrlosen körperlich wie seelisch.
Das hat er alles mitbekommen und dann hat er ja sich da wirklich von distanziert gesagt, das will ich nicht so für mich selber, aber ich will eben auch etwas dazu beitragen, das Leben von diesen Menschen auch zu verbessern.
Überlege, was Gott wohl mit dir vorhat und bestrebe dich dann, mit allen Kräften seinem heiligen Willen nachzukommen.
Adolf Kolping spürt, zu was er berufen ist. Er will Priester werden, um den Menschen zu helfen. Er hängt nach 10 Jahren die Schusterleisten an den Nagel, setzt sich über die Ständeunterschiede hinweg, lernt Latein, holt das Abitur nach und studiert Theologie.
Es war ja von der damaligen Zeit her unmöglich für ihn überhaupt ein solches Ziel anzustreben, aber er hat es angestrebt und dann gab es eben auch glückliche Zufälle, gibt es ja nicht, sondern Zusammenhänge, die sich dann gut ergeben haben. Er hatte eine Gönnerin, die ihn dann finanziell auch unterstützt hat.
Am 13. April 1845, mit 31 Jahren, empfängt Adolf Kolping in der Kölner Minoritenkirche die Priesterweihe. Kolping geht als Kaplan nach Elberfeld, mitten hinein ins proletarische Leben.
Er hat eine Verdichtung an schwierigen Verhältnissen vorgefunden, denn das war ja im Grunde wie ein Schmelztiegel, dieses Elberfeld, wo sich diese industrielle Revolution und das ganze Leid und die ganzen Probleme, die damit zu tun haben, sich in besonderer Weise abgebildet hat.
Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist.
Adolf Kolping lernt den Gesellenverein von Johann Gregor Breuer kennen. Der Elberfelder Lehrer hatte ihn gegründet. Der frischgebackene Priester ist begeistert von dieser Idee, den Gesellen einen Anlaufpunkt zu geben, eine Gemeinschaft, Seelsorge und Bildung. Kolping weiß, was zu tun ist. Er will mehr dieser Gesellenvereine schaffen und bittet um eine Versetzung nach Köln, um handlungsfähiger zu sein.
Er hat erkannt, ich muss in die große Stadt. Wenn ich das wirklich ausbreiten will, dieses Werk, dann muss ich da mir die Möglichkeiten schaffen. Stelle als Domvikar bot ihm die Gelegenheit.
Kolping ist schon damals das, was man heute einen Netzwerker nennt. Er reist durch Deutschland und über die Grenzen hinaus, um Kirchenleute und Freunde zu treffen und sie von der Idee der Gesellenvereine zu begeistern. Mit Erfolg.
Es lag in der Luft, aber es war auch der richtige Mann, glaube ich, um es zum Klingen zu bringen. Es bedarf ja dann auch eines Menschen, der es erkennt, der zufassen kann, der dann aber auch mit seiner eigenen Persönlichkeit so authentisch ist, dass man eben nicht den Eindruck hat, er tut das um seiner selbst willen, sondern er tut das um der Menschen willen.
Bereits zu Lebzeiten Kolpings entstehen 400 Gesellenvereine in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Diese Vereine bieten den jungen Handwerkern mehr als nur eine christliche Gemeinschaft.
Kolping hatte ja da schon erkannt, was uns ja heute auch völlig klar ist, über Bildung und Weiterbildung können die Menschen an ihrer Zukunft auch bauen. Und er hat das ja immer schon von vornherein sehr umfänglich verstanden, nämlich auch als Herzensbildung. Er hat immer schon gesagt, Bildung ist mehr als Wissen. Deswegen eben nicht eine Reduktion auf Schreiben lernen oder Rechnen lernen, sondern das waren Bestandteile von der gesamten Ausbildung, die sie dort genießen konnten.
Kolping handelt nach seiner Maxime, sozialer Wandel geschieht durch die Veränderung des Menschen. Man darf Adolf Kolping als einen Sozialreformer bezeichnen. Auf die sogenannte soziale Frage, die sich mit den verheerenden Folgen für die Menschen im Zuge der industriellen Revolution stellte, reagiert Kolping mit den Gesellenvereinen. Er ist einer der ersten, der mit Hilfe der Kirche sozial handelt und ist somit Wegbereiter der katholischen Soziallehre. Von den kommunistischen Bewegungen grenzt sich Kolping ab.
Sie haben auch einen völlig anderen Ansatz gehabt. Sie haben ja Weltveränderung über Gewalt, wenn es sein muss, und über Revolution. Und das war nicht Kolpings Weg. Sein Weg war der Weg über den Menschen. Ich muss den Menschen verändern und dann kann ich die Welt verändern.
Wer Menschen gewinnen will, muss das Herz zum Pfande einsetzen.
Bei gemütlichen Abenden sitzt der Gesellenvater oft inmitten der jungen Männer und genießt sein Lieblingsgetränk, Kölsch. Kolping hat immer ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen. Nicht alle finden seine bedingungslose Nähe zum niederen Volk richtig.
Aber er hat das durchgehalten und er hat eben deutlich gemacht, das sind doch gerade die Menschen, um die wir uns kümmern müssen. Es gab auch ja Anfragen an ihn, ganz andere Gruppen in den Blick zu nehmen. Das hat Kolping nicht getan. Er hat ganz klar geantwortet, nein, ich bleibe dabei, weil er gesagt hat, das sind Dinge, die ich auch selber kenne, die ich beurteilen kann, wo ich Wege auch aufzeigen kann. Und deswegen ist er auch den Gesellen da treu geblieben.
Bundespräses Josef Holtkotte zieht einen Vergleich zu einem Kirchenmann, der auch an der Basis wirkt, der für die Menschen da ist, der lieber Hände in Slums schüttelt, als Banketts zu besuchen, der in der Mensa ist und auf luxuriöse Wohnsitze keinen Wert legt.
Ich würde fast an dieser Stelle wirklich eine Parallele dazu ziehen, wie die Menschen, glaube ich, Papst Franziskus erleben, weil er deshalb so anerkannt, weil er sehr authentisch ist, weil man den Eindruck hat, dass Worte und Taten übereinstimmen und weil er so auch in einen Dialog mit der Welt tritt. Und so verstehe ich auch Adolf Kolping. Mit denen will man mitgehen, weil man spürt, da ist etwas Richtiges, was endlich jemand in die Hand nimmt.
Kolping ist seit seiner Kindheit ein Mensch mit schwacher Gesundheit, doch er arbeitet bis zur Erschöpfung. Er ist nicht nur Seelsorger, sondern auch Schriftsteller, Dichter und Journalist. Ab 1854 veröffentlicht er mit großem Erfolg sogenannte Kalendergeschichten und wird zum Volksschriftsteller.
Kalendergeschichten, wo er ja Menschen erfindet und Typen erfindet, Beispielgeschichten, wo Menschen ablesen konnten für sich, was der Glaube mit ihrem Leben zu tun hat.
Kolping gründet eine eigene Zeitung, die Rheinischen Volksblätter für Volk, Familie und Handwerk, und arbeitet in Personalunion. Er schreibt die Hälfte der Artikel selbst, redigiert alles, ist Herausgeber, Verleger und PR-Mann. Sein Blättchen, wie er die Wochenzeitung nennt, wird sehr erfolgreich. Den Erlös steckt Kolping in den Aufbau der Gesellenvereine. Im Jahr 1862 bricht Adolf Kolping zu einer ganz besonderen Reise auf. Papst Pius IX. Hat ihn nach Rom eingeladen.
Der Papst hat ihm ja dann ein Messgewand geschenkt, was sich heute in der Sakristei der Minoritenkirche befindet. Es wird ja auch heute gut aufbewahrt, manchmal auch getragen. Aber das ist so ein äußeres Zeichen, könnte man ja sagen, der Anerkennung durch dieses Geschenk. hat der Papst ja gesagt, ich akzeptiere das nicht nur, sondern ich bin sehr froh darüber, dass du diese Dinge angestoßen hast und dass dein Werk sich so verbreitet hat mit all dem Guten, was es hervorgebracht hat.
3 Jahre nach dieser Ehrung stirbt Adolf Kolping im Alter von nur 51 Jahren. Papst Johannes Paul II. Spricht diesen ungewöhnlichen Kirchenmann im Jahr 1991 selig.
Adolf Kolping. Er stand mit beiden Beinen fest verwurzelt auf der Erde und orientierte sich am Himmel. Er war, wie die Heilige Schrift sagt, in der Welt, aber nicht von der Welt.
Aus den Gesellenvereinen entwickeln sich die Kolpingsfamilien, verbunden durch das Kolpingwerk, das eines der größten katholischen Sozialverbände mit mehr als 450.000 Mitgliedern in 60 Ländern ist. Stefanie Günnewig ist seit ihrer Jugend Kolpinger. Sie hat sich bewusst für diese Art der Kirchengemeinde entschieden.
Ich finde, ein großer Unterschied ist, dass wir natürlich Adolf Kolping als Mensch, als Person haben, sein Charisma und das, was er eben ja vor langer Zeit gesagt, getan hat und uns dadurch natürlich immer noch ein großes Vorbild auch ist.
Stefanie Günnewig ist Mitglied der Kolpingsfamilie Soest. In ganz Deutschland gibt es über 2600 dieser christlichen Familien.
Eine Kolpingsfamilie ist erstmal ein Zusammenschluss von Kolping-Mitgliedern in einem Ort, in einer Gemeinde. Da haben wir sehr unterschiedliche Größen. Also es gibt eine Kolpingsfamilie, die hat 20 Mitglieder, es gibt aber welche, die haben 500 Mitglieder.
Die Kolpingsfamilien sind sehr aktiv und verstehen sich als eine generationsübergreifende Solidargemeinschaft, offen für alle Konfessionen. Sie bieten Familienkreise an, Jugendarbeit, Seniorengruppen, Vorträge und ein breites Freizeitangebot. Kolpingsfamilien sind Träger von Kindergärten, sammeln Altkleider, ermöglichen Fort- und Weiterbildung, sind politisch aktiv oder engagieren sich in der Entwicklungshilfe.
Wir sind eine Weg-, eine Glaubens-, Aktions- und Bildungsgemeinschaft. Diese Stichworte sind da. Und dann gibt es sicherlich einige Eckpfeiler, die uns wichtig sind. Also natürlich ist Nächstenliebe, Solidarität, dass wir eben auch ja einbeziehen, womöglich Menschen, die es vielleicht nicht so leicht haben wie andere Menschen so im Leben.
Mehrmals im Jahr ist Stefanie Günnewig zu Gast in der Kaffeerösterei in Medebach bei Winterberg. Entweder als Kundin oder sie macht Ausflüge dorthin mit Kolping-Mitgliedern. Christoph Brieden ist auch Kolpinger und arbeitet dort als Produktions- und Vertriebsleiter. Ein intensiver Kaffeeduft schwebt durch den Raum, als er die Kaffeebohnen in die Röstmaschine gibt. Aus diesen Bohnen wird ein ganz besonderer Kaffee hergestellt, der Kolping-Kaffee.
Das ist ein Kaffee aus Mexiko, der kommt aus der Region Chiapas. Das ist im Süden von Mexiko und auch dort wieder die Verbindung zu Kolping. Das ist eine Kolpingsfamilie, die den Kaffee für uns anbaut und wir dürfen den hier weiterverarbeiten.
Es besteht eine intensive Beziehung zwischen dieser mexikanischen Kolpingsfamilie und den deutschen Kolpingern. Die Mittelamerikaner waren schon zu Gast im Sauerland. Christoph Brieden und Stefanie Günnewig waren in Mexiko. Stefanie Günnewig hat sogar bei der Kaffeeernte mitgeholfen. Ein Knochenjob inmitten von Hitze und Insekten. Kolpings Engagement im Ausland findet sie sehr wichtig.
Von daher finde ich das super, dass ich da sehen kann, wie sich die Kaffeebauern auch entwickeln können, wie ja, die Selbstbewusstsein auch dazu gewonnen haben, wie die auch ja, materiell tatsächlich ihre Situation verbessern konnten. Und deswegen ja, bin ich natürlich schon stolz, dass der Diözesanverband dieses Projekt schon so lange mit der Kaffeerösterei lang auch aufrechterhalten kann.
Der mexikanische Kolping-Kaffee wird unter anderem über die Kolpingsfamilien vertrieben.
Die kaufen bei uns größere Mengen ein, verteilen es an ihre Mitglieder, verkaufen den auf der Kirchentreppe, im Eine-Welt-Laden, im Büro, wo gearbeitet wird, wo auch immer. Da sind wirklich Kolpings-Schwestern und Brüder mit ganz viel Engagement dabei.
Christoph Brieden und Stefanie Günnewig sind stolz auf den starken Zusammenhalt und darauf, dass Kolpings Ideen einer Gemeinschaft bis heute gelebt werden.
Dieses Wir-Gefühl, dieses Miteinander ist da einfach sehr groß geschrieben. Und da ja immer auch so im Hintergrund steht, das hat eben ein Mensch alles erreicht. Also hatte eben diese Ausmaße angestoßen und Wahnsinn, was ein Mensch schaffen kann.
Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an Adolf Kolping, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.